Ja, ich freue mich ganz sehr über jeden, der auch heute Abend sich aufgemacht hat, hierher gekommen ist. Zu dem Thema heute. Glück ist keine Glückssache. Glück durch Glücksbringer. Auf welche Art und Weise suchen wir Menschen nach Glück? Ich denke, wenn ich jetzt hier so mit dem Mikrofon herumgehen würde, würdest du mal einzeln fragen, was ist für dich Glück? Was bedeutet für dich Glück? Was wünschst du dir, dass du sagst, wenn ich das hätte, das wäre mein Glück? Ja, da kann man 10 Leute fragen und 15 Antworten erhalten oder noch mehr. Das bedeutet für jeden etwas anders. Was ist denn überhaupt Glück? Wenn man in Lexikas nachschaut, erhält man die Definition, das Zusammentreffen besonders günstiger Umstände oder Fügung des Schicksals, das geht dann so in Richtung Zufall, naja, mit bisschen Glück fällt mir irgendwie Geld auf den Kopf. Aber ob das dann wirklich Glück ist, das ist die Frage. Wenn ich gerade im Osten sehr viel unterwegs bin, in Asien, Europa, da stelle ich immer wieder fest, dass gerade die, die in unseren Augen nichts haben, dass die die fröhlichsten Leute sind. Die haben gerade das, was sie am Leibe haben. Dann steht vielleicht noch ein Gaul vor der Jurte draußen. Mehr ist eigentlich nicht. Vielleicht weiden dann irgendwo noch ein paar Schafe, ein paar Ziegen. Ja, und das ist deren Leben. Aber die sind gastfreundlich. Wenn man da kommt schon von Weitem, dann winken die und dann muss man auf dem Pferd reiten. Also wenn ich jetzt so mal in Anlehnung an ein Beispiel in der Mongolei rede. Und dann sind sie fröhlich und teilen noch das Wenige, was sie haben. Und wenn man einen Blick nach Europa wirft, nach Zentraleuropa, Deutschland, Amerika, nicht Europa, aber das sind ja auch ganz reiche, ne? Dann ist gerade die Selbstmordrate unter den besonders Reichen am höchsten. Also irgendwie kann das Glück nicht nur mit Geld zusammenhängen. Und ich sage einfach hinten dran, hat nichts mit Geld zu tun. Fügung des Schicksals, also kein Lottogewinn. Im Gegenteil, mancher hat sein Leben mit einem Lottogewinn erst ruiniert. Auf andere Weise. Das Geld war schnell alle und die Schulden blieben und verschiedene Schwierigkeiten mehr. Man kann weiter lesen in der Definition oder in Lexikas, Glück ist launig, blind und wechselhaft. Für das Glück gibt es sogar eine Personifizierung, Fortuna, die Glücksgöttin, das haben schon die Römer gehofft, dass sie von dort weg ihre Hilfe erhalten und Glück haben auf ihrem Leben und vieles mehr. Was ist für dich persönlich Glück? Und ich nehme jetzt eben nicht das Mikrofon und gehe herum, aber es darf jeder ja für sich selbst sich eine Antwort geben. Wo stecke ich in meiner Lebenssituation drin? Was brauche ich zurzeit besonders? Worüber würde ich mich so freuen? Und kann mir es eben nicht für Geld kaufen oder zumindest nicht für das Geld, was auf dem Konto oder in der Hosentasche ist. Ja, also ganz unterschiedliche Antworten, je nach Lebenssituation. Mancher träumt wirklich von einem Lottogewinn, von viel Geld. Und ich weiß das, weil das auch in meinem Leben immer mal wieder auftaucht. Ach, ich könnte mal dieses oder jenes leisten. Und wenn ich dann ins Portemonnaie gucke, dann stelle ich fest, das ist aus Zwiebelleder, da kommen wir die Tränen. Aber es gibt noch andere Dinge. Haus, Auto. Manche wünschen sich auch sehnsüchtig eine Familie, einen Partner. Oder Gesundheit, ein langes Leben. Mancher, der arbeitslos ist, der wünscht sich, ach, wenn ich nur einen guten Job wieder hätte, dass ich nicht dem Staat oder anderen auf der Tasche liegen muss, will mir ja meinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Für andere wiederum, nach der stressigen Arbeitszeit freut man sich auf den Urlaub, auf die Kinder, auf Ferien. So sind das alles verschiedene Dinge. Aber die Frage hinterher, macht das wirklich glücklich? Oh, ich kenne eine Familie, die fahren, ich weiß nicht, 4, 5 Mal im Urlaub, gefühlt ist noch höher, wenn man da mal anruft, die sind immer im Urlaub. Aber glücklich sind die nicht. Schon nach ein paar Tagen, wenn die aus dem Urlaub zurück sind, dann geht das Gejammer über dies und das wieder los. Dass der Erholungseffekt oder eine Freude vom Urlaub mitgebracht mal über Wochen oder Monate anhält, Fehlanzeige. Macht irgendwie nicht glücklich. Vielleicht ist ja Glück auch die Abwesenheit von Unglück. Also wenn ich eben gerade nicht an dicken Problemen zu knabbern habe, vielleicht kann ich ja dadurch glücklich sein. Ist noch nicht lange her, da saß ich am Bett eines Sterbenden und er hat sich gewünscht, 5 Minuten mal nicht wahnsinnige Schmerzen zu haben. Und als ich noch eine Weile da saß, er hat gesagt, ich möchte sterben. Ich habe so naiv auch noch gefragt, ach, ich würde Ihnen gerne einen Wunsch erfüllen. Was könnte ich Ihnen denn von Gott und der Welt, wollte er nichts wissen. Kann ich Ihnen irgendwas Gutes tun? Hat er gesagt, ja, ich will sterben. Kannte Gott nicht. Und ich habe so für mich gedacht, wenn du wüsstest, wo du danach deine Augen aufschlägst, dann würdest du dir wünschen, du hättest hier in deinem Bett noch weiter Schmerzen. Wiewohl ich weiß, dass das furchtbar schlimm für ihn war. Darmkrebs ist wirklich schlimm. Manche wünschen sich, keinen Hunger zu haben. Manche wünschen sich, wäre doch nun endlich der Krieg zu Ende. Ostukraine. Da toben die Kämpfe nach wie vor, auch wenn wir hier in Deutschland und in den Medien das nicht mehr mitbekommen. Es gibt Themen, die das überlagert haben. Aber der Krieg in der Ukraine ist nicht zu Ende. Mancher wünscht sich, wäre doch endlich Frieden in der Familie, Nachbarschaft, Arbeitsplatz, wo auch immer. Kein Streit mehr, kein Stress mehr, Mobbing, frei von Süchten zu sein. Ach, müsste ich mir doch nicht unbedingt die nächste Flasche kaufen. Ich würde ja so gerne anders leben. Frei von Süchten. Unabhängig zu sein, auch von dem, was andere einem vorgeben. Die Frage ist, was zählt wirklich? Was ist wirklich wichtig? Was trägt, wenn diese ganzen Dinge, die man als Glück für sich bezeichnet, wenn die wegfallen? Wenn es keine Gesundheit mehr gibt, wenn der Arzt den Todestag genannt hat, wenn Freunde, Verwandte, Partner einen verlassen, nichts mehr mit einem zu tun haben wollen, wenn einen Arbeitsplatz man verliert, wenn man ganz tief unten ist. Was zählt dann wirklich? Wo haben wir eine tragfähige Basis, eine Substanz, von der man zehren kann, wenn es eben wirklich nicht gut läuft? Das ist die Frage. Und die Antwort will ich jetzt schon mal geben und dann wollen wir auch unbedingt in Gottes Wort hineinschauen. Glück ist also keine Glückssache, sondern Glück ist Beziehungssache. Glück hat was mit einer Beziehung zu tun. Und jetzt renne ich sicherlich offene Türen ein, wenn ich sage, Glück, das hat was mit Harmonie zu tun. Vielleicht ein Mann mit einer Frau zusammen ist, vielleicht sogar verheiratet, das wäre gut. Und sie leben in Harmonie zusammen. In einer Liebe, die nicht nur auf das sieht, was brauche ich und wie kann ich die Liebe erreichen und die Liebe für mich haben, indem ich das nehme, was der Partner mir bietet. Echte Liebe, die sich verschenkt, die nicht fragt, was erhalte ich an Gegenleistung, sondern die sich selbst schenkt. Und der andere verschenkt sich, die andere verschenkt sich an mich. Wertschätzung, auch das darf in einer tiefen Beziehung da sein. Anerkennung, Lob, Zeit, vielleicht kleine Geschenke, Hilfeleistung, liebevolle Berührungen. Das sind alles Dinge, wonach wir uns im tiefsten Herzen wirklich sehnen. Ich kann es ja verraten, ich arbeite in ehrenamtlichem Hospizdienst und gerade ältere Leute, wo vielleicht schon der Ehepartner eine Zeit lang verstorben ist, die sehnen sich auch mal nach einer liebevollen Berührung. Das hat nichts mit Erotik oder sowas zu tun. Einfach mal, dass jemand da wäre und mal die Hand hält. Oder dass man mal über die Wange gestreichelt bekommt. Zuwendung. Glück ist Beziehungssache. Aber wenn ich jetzt so diese Dinge aufgezählt habe, die man ja auch in einer Ehebeziehung haben kann, dann merken wir schnell, naja, das ist ja auch nicht immer so. In der Ehe gibt es eben auch mal Streit und es werden leider auch so viele Ehen geschieden. Wo bekommen wir diese Beziehung oder eine Beziehung, die mir all das gibt, was ich wirklich brauche? Wo bekomme ich diese Beziehung her? Jetzt sind wir beim Bibeltext. Johannesevangelium Kapitel 5, ich lese uns die ersten 16 Verse. Es ist eine Begebenheit. Der Herr Jesus ist in Jerusalem, in Israel, und er begegnet dort einem Menschen. Und dann lese ich jetzt das und werde noch was erklären dazu. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Sie warteten auf die Bewegung des Wassers, denn ein Engel des Herrn stieg zur bestimmten Zeit in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tage Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Bis hierher zunächst der Bibeltext. Ich möchte uns versuchen, mit hineinzunehmen in diese Begebenheit, um sie uns auch plastisch zu machen. Israel, ja, das kennen wir aus den Nachrichten. Tel Aviv ist ja so für viele Länder die offizielle Hauptstadt Israels, aber jeder, der ein bisschen mit im Nahosten Bescheid weiß, weiß, Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Und Trump hat ja nun als einer der ganz wenigen Staatsoberhäupter die Hauptstadt Israel als Hauptstadt anerkannt. Und dort spielt also diese Begebenheit. Und diese Begebenheit ist also kein Märchen, irgendwie aus der Luft gegriffen und dann braucht man viel Fantasie, um das für wahr zu halten. Nein, das ist biblischer Tatsachenbericht. So hat es sich zugetragen. Und diesen Teich Bethesda, den gab es wirklich. Und der wurde um 1888 von französischen Forschern ausgegraben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr diesen Text schon sicher öfters gelesen habt. Wenn man so von einem Teich liest, ja, dann ist ja so ein geistliches Bild vorm Auge, so ein irgendwie rundes Teil, schwimmen ein paar Enten drauf und so am Ufer dann Schilf und, naja, ein paar Karpfen, die dann hin und wieder aus dem Wasser springen. Also dieses Bild, was man da so vielleicht vor Augen haben kann, trifft's absolut nicht, sondern diese Anlage da, dieser Teich Bethesda, man könnte es eher vergleichen wie mit einem Sanatorium. So Vorläufer vom Krankenhaus. Oder eben, das trifft dann ganz genau, mit einer Badeanlage. Der hohe Priester Simon hat 200 vor Christus gelebt und der hat diese Anlage bauen lassen. Zunächst für den Zweck der religiösen Waschungen, dass die Priester, die nach Jerusalem kamen und dort im Tempel den Dienst zu tun, sich religiös und rituell reinigen konnten. 120 Meter lang, 60 Meter breit, von 4 Säulenhallen umgeben und die 5. Säulenhalle trennt beide Bademöglichkeiten voneinander. Das hat man immer gemacht, um eine Stelle eine andere Stelle zu haben, reines und ganz reines Wasser. Später diente das dann auch dazu, geschlechtermäßig das zu trennen, dass Frauen und Männer getrennt diese Stelle nutzen konnten. Und dort lagen also jede Menge kranke Leute. Und im Text stand das so, und wir haben allen Grund, das auch so anzunehmen, dass von Zeit zu Zeit, also für die Menschen, die dort lagen, unbestimmt, Gott wusste die Zeitpunkte, kam ein Engel und er hat irgendwie das Wasser angerührt, vielleicht mit der Hand reingegriffen, dann waren so Wellen. Und dann wussten die, die ringsherum lagen, wenn ich jetzt ins Wasser springe und der Erste bin, dann bin ich gesund. Und deswegen lagen da so viele Kranke ringsherum in diesen Säulenhallen und haben darauf gewartet. Und viele sind gesund geworden. Deswegen hat sich das ja herumgesprochen und deswegen lagen da so viele, weil das hat, ich sage es mal in Anführungsstrichen, das hat funktioniert. Das ging wirklich. Menschen sind gesund geworden, ganz gleich von was. Ach, übrigens, Bethesda heißt wörtlich übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Dort haben also Menschen Hilfe, Betreuung auch gefunden, Verständnis, Zuwendung, wenn auch nicht jeder gesund wurde oder wenn es zumindest lange gedauert hat. Aber sie haben dort menschliche Zuwendung erhalten und göttliche Zuwendung. Und da ist also ein Mann. Wir erfahren nicht den Namen. Deswegen kann ich immer nur sagen, der Gelähmte oder der ehemals Gelähmte. Wir wissen auch nicht ganz genau, was er für eine Krankheit hat. Also ich kann nicht sagen, der war querschnittsgelähmt oder hatte MS oder hatte dies oder das. Aber wir wissen, er konnte schlecht oder nicht laufen. Und das war ja das Besondere, dass der Jesus dann gesagt hat, nimm dein Bett, steh auf und geh umher. Und das Zeichen, dass er gesund war, war, dass er das dann konnte. Also konnte er es offensichtlich vorher nicht. Und wie lange war er krank? 38 Jahre. Ich weiß nicht, wie wir jetzt alle vom Alter her sind. Und wenn ich so hier durch die Reihen schaue, da sehe ich welche, die sind noch nicht so alt. Welche, die werden so um die Dreh sein. Manche auch ein bisschen älter. 38 Jahre lang krank. So richtig mag man sich nicht hineinversetzen. Zumal noch so eine schwere Krankheit. Und was damit dann alles verbunden war, eben nicht auf Arbeit gehen können, angewiesen zu sein von der Mildtätigkeit der anderen, dass sie ihm irgendwie geben, dass er sich bekleiden kann, essen und trinken hat. Und nicht nur das, diese körperlichen Einschränkungen und dieses Ausgeschlossensein von der ganzen Gesellschaft, es kommt noch dazu, ausgeschlossen und getrennt von Gott. Ein Kranker, der durfte nicht in den Tempel gehen. Wenn der hätte das versucht, da wäre er achtkantig rausgeflogen. Haben die Wächter ganz genau aufgepasst. Ein Kranker durfte nicht in die Gegenwart Gottes. Oh, wie furchtbar. 38 Jahre krank. Wie lange wird er dort an diesem Teich, an dieser Badeanlage gelegen haben? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich schon lang, aber man kann es eben nicht in einen zeitlichen Rahmen beziffern. Wir wissen es einfach nicht. Aber er lag dort und was zwischen diesen Zeilen steht, als der Jesus ihn fragt, das lässt sehr tief blicken. Und ich erkläre auch gleich, warum ich davon ausgehe, dass er nicht nur körperlich krank war, sondern dass er auch krank war an der Beziehung mit anderen. Aber jedenfalls, der Jesus geht hin. Der Herr Jesus, er sieht ihn. Und der Herr Jesus, der hat ihn schon vorher gesehen, ehe er überhaupt nach Jerusalem kam. Und der Jesus ist mit dem Ziel dorthin zu diesem Teich gegangen, um ihn zu suchen. Ich weiß nicht, wie jeder Einzelne von uns in welcher Situation, Lebenssituation wir uns befinden. Und vielleicht denkt mancher auch, mir wird keiner helfen. Ich werde es nie schaffen. Ich habe vielleicht schon so oft versucht, eine vernünftige Beziehung zu leben. Aber dann passiert es wieder, dass ich verletzt werde, dass ich andere verletze. Ich schaffe es einfach nicht, gute Vorsätze umzusetzen. Ich schaffe es nicht, die Flasche dauerhaft wegzulassen oder zu rauchen oder Drogen. Ich war vor 14 Tagen in Wiesen und habe dort mich in den Hof gesetzt, mich mit den jungen Leuten dort unterhalten, die da zur Entziehung sind. Was das für eine Perspektivlosigkeit. Und der Wunsch auf der einen Seite, diesmal werde ich es hoffentlich schaffen. Aber auf der anderen Seite, ja, wie oft warst du schon da? Naja, es sind schon ein paar Mal gewesen. Immer wieder dieser Kreislauf. Man kommt raus, erstmal clean, die gleichen Freunde wieder und dann geht der Strudel wieder nach unten. Der Jesus, er sieht dich und du bist kein hoffnungsloser Fall. Und der Jesus, er will auch dir heute begegnen. Der Jesus geht gezielt hin zu diesem kranken Menschen, nicht zu all den anderen. Er macht keine Heilungsserie, dass er überall, wo er vorbeikommt, die Menschen gesund macht. Nein, er geht zu diesem und stellt ihm eine Frage. Willst du gesund werden? Ja, was ist das für eine Frage? Ja, na klar, deswegen liege ich ja hier. Aber nein, gerade so reagiert dieser Mann eben nicht. Also die offensichtliche Antwort, das war ja sein offensichtlicher Wunsch, aber diese ganz offensichtliche Antwort gibt er nicht. Sondern gerade das, was er sagt, das lässt so tief in sein Herz hineinblicken. Er öffnet sein Herz für uns alle, die wir diese Begebenheit lesen. Ich lese nochmal, was er dem Herrn Jesus für eine Antwort gibt. Herr, ich habe keinen Menschen. Das ist der erste Satz. Herr, ich habe keinen Menschen. Ich bin allein. War er allein? Ja, da lagen doch noch so viele herum. Ja, vielleicht hat er sich auch mit dem einen oder anderen gut verstanden. Aber wenn es dann darum ging, gesund zu werden, spätestens dann war er allein. Da wollten die anderen ja auch die Ersten sein. Herr, ich habe keinen Menschen. Ich bin allein. Ja, wie? Allein? Wie sieht das aus mit Ehefrau und mit Kindern, mit Onkel, Tanten, Geschwistern, Freunden, Bekannten, ehemaligen Arbeitskollegen, Nachbarn? Im Orient, und das habe ich gestern schon versucht zu erklären, da wird Gastfreundschaft, da wird Nächstenliebe mit jedem Buchstaben groß geschrieben. Wie kommt es, dass der allein ist? Und hier ist so mein gedanklicher Ansatz, ich möchte es in aller Vorsicht tun, weil 100%ige Sicherheit haben wir nicht. Aber hat er die ganzen Menschen, mit denen er Kontakt hatte, davon geekelt? Ist er so ein unausstehlicher Kerl gewesen, dass auf Dauer keiner mit ihm was zu tun haben wollte? Ich lese es zumindest so ein bisschen heraus. Aus zwei Gründen. Zum einen macht der Herr Jesus einen direkten Zusammenhang zwischen seinem Zustand und seinem Ist-Zustand auch vom Inneren. Der Jesus sagt ihm sehr deutlich, dass du krank warst, das kommt nicht von ungefähr. Dass du krank warst, lag an deinem Leben. Und das war kein besonders Gutes. Du hast schlimm gesündigt und deswegen bist du krank geworden und liegst hier oder lagst dort am Teich, 38 Jahre krank, weil du Gott massiv verärgert hast und wohl auch seine Mitmenschen. Ich möchte an der Stelle unbedingt einen Einschub machen und uns erklären, dass wir von außen stehend nie das Recht haben zu sagen, ja, der ist krank, ihr geht's nicht gut, haben wahrscheinlich was ganz Böses gemacht. Das Recht haben wir nicht und es wird auch in den meisten Fällen wahrscheinlich gar nicht zutreffen. Wir haben hier im Johannesevangelium im 5. Kapitel diesen deutlichen Hinweis vom Herrn Jesus. Sünde und Krankheit an dieser Stelle hat es was miteinander zu tun. Ein paar Kapitel weiter, im 8. Kapitel lesen wir auch genau das Gegenteil, wo die Jünger der Meinung waren, was hat denn der gemacht, dass der hier so blind geboren ist oder waren seine Eltern schuld. Die haben gar nicht überlegt, ob das irgendwas mit Sünde zu tun haben könnte. Die wollten nur wissen, wer. Die wollten von Herrn Jesus nur wissen, wer war so böse, dass der blind ist, blind geboren wurde. Und der Jesus gibt als Antwort, die haben nichts gemacht, dass Gott sie so bestraft oder ihn so bestraft, dass er krank ist. Also da hat das gar nichts mit Sünde zu tun, sondern damit, dass Gott sich auch ganz groß erweisen wollte. Der Jesus hat auch diesen blindgeborenen Mann gesund gemacht. Also jetzt zu sagen, du bist krank und dann denke mal nach, was du Böses gemacht hast, das geht so nicht. und das kann man keinesfalls pauschal so sagen. Und selbst wenn es auch heute durchaus auch diesen Zusammenhang geben kann, wird das der Jesus jedem Betreffenden persönlich mitteilen. Das sagt er nicht mir, dass ich jemand anders Vorwürfe machen kann. Das macht Gott direkt. Aber hier war es eben so. Dieser Mann war krank, weil er ein Leben gelebt hat, was Gott massiv missfallen hat. Und deswegen war er so lange krank. Und möglicherweise, ich setze das also in Klammern, hat es was auch mit irdischen Beziehungen zu tun. Gott sagt das in seinem Wort. Ich hasse Scheidung, wenn Menschen, die zusammengestellt sind, verheiratet sind, wenn die sich scheiden. Das ist vor Gott eine sehr traurige, unschöne Angelegenheit. Gott hasst das. Aber wir wissen es einfach nicht ganz genau. Wollen wir es einfach so stehen lassen? Herr, ich habe keinen Menschen. Das ist der erste Satz und dann konkretisiert dieser Kranke das noch, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Was aus diesem Nachsatz noch herauskommt, ist der ganze Frust, der sich dort an diesem Teich aufgestaut hat. Wenn wir versuchen, uns da hineinzuversetzen, der liegt dort, beobachtet das Wasser, bewegt sich, irgendwie versucht er sich aufzurabbeln, vielleicht mit den Armen vorwärts zu robben und kurz vor knapp springt ein anderer rein. Wir wissen nicht, in welchem Abstand der Engel kam. Vielleicht ein paar Tage später wieder Misserfolg. Und wieder eben nicht der Erste. Und wie es so in dem Sprichwort heißt, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Und das trifft hier auf den Punkt. Hat das überhaupt noch Zweck? Warum liege ich überhaupt hier? Und warum versuche ich überhaupt loszukrabbeln? Solche und ähnliche Gedanken wird er wohl gehabt haben. Ich habe niemand, der mich unterstützt, damit ich mal Erster bin. Diese Worte von diesem Kranken sind eigentlich schon eine Bankrotterklärung, dass dieser Mann ganz deutlich aussagt, ich schaffe es nicht. Aus eigener Kraft, ich kann noch 100 Jahre hier liegen. Da wird sich an dem Zustand nichts ändern. Und nochmal zurück in unsere Situation. Vielleicht hast du das ein oder andere auch schon unternommen, um einen unschönen Zustand in deinem Leben zu verbessern. Und da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten und viele Dinge, die uns niederdrücken können. Und ich habe einiges ja schon gesagt. Kennt ihr den Satz, du bist wie dein Vater, Mutter? Kennt ihr diesen Satz? Du bist wie dein... Und genauso wollte man eben nicht werden. Vielleicht bist du in einer Familie groß geworden, wo das Vaterbild oder das Mutterbild eben nicht dem Idealbild entsprochen hat. Und dann hast du dir vorgenommen, also so wie meine Mutter will ich mal nicht werden oder so wie es mein Vater mit mir gemacht hat, will ich es mal nicht machen. Und dann platzt dir gerade jemand diesen Satz an den Kopf. Du bist wie deine. Und dann reift der Gedanke, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, ein guter Mensch zu sein, obwohl ich mir auch noch so viel Mühe gebe. Dieser Mann erklärt hier dem Herrn Jesus seinen Bankrott. Ich schaff's nicht und ich habe keine Hilfe und es wird sich wohl daran nichts ändern. Aber der Jesus ist nicht gekommen, um ihn zu bedauern oder ihm zu sagen, geschieht dir auch recht, hast du auch genauso verdient, ist richtig, dass dir es hier so schlecht geht. Der Jesus möchte die Situation, in der wir uns befinden, in der sich dieser kranke Mann befand, der Jesus will sie ändern. Und es bleibt nicht nur beim Wollen. Der Jesus mit einem kurzen Satz sagt diesem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh umher, darfst nach Hause gehen, bist frei, bist gesund. Und in dem Moment muss sich dieser Mann entscheiden. Eine Möglichkeit wäre, da kann ja viel erzählen. was hilft mir das weiter? Ohne eine Medizin oder ohne, dass der mich dann irgendwie mal trägt oder zumindest so lange wartet, bis das Wasser sich bewegt und mich dann hochnimmt und dort hineinwirft. Ja, ohne dem wird sich ja das nicht ändern. Wie soll ich denn aufstehen? Liege ja hier schon 38 Jahre. Der konnte sich entscheiden, vertraue ich diesem Mann, der hier vor mir steht und mir die Aufgabe gibt, den Befehl gibt, steh auf. Vertraue ich diesem Mann? Ich bin der Überzeugung, dass dieser kranke Mann von dem Herrn Jesus schon mehr gehört hat. Also es ist eigentlich unmöglich gewesen, damals in Israel gewohnt zu haben und von Jesus Christus nichts gehört zu haben. Also es geht gar nicht. Der Jesus, er sagt das in den Kapiteln ein bisschen weiter hinten, im 15. Kapitel, sagt er das in Bezug auf die Menschen, die den Herrn Jesus nicht wollten. Und er sagt, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Schuld, keine Sünde. Jetzt haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Der Apostel Johannes, der also dieses Buch geschrieben hat, urteilt dann ganz am Ende in den letzten Versen, wenn alle Wunder des Herrn Jesus der Reihe nach aufgeschrieben würden, was der alles gemacht hat, so viele Bücher gäbe es gar nicht, wie man da hineinschreiben müsste. Der Herr Jesus, er hat so viele Wunder getan, die nachweislich eben übernatürlich waren, dass ganz bestimmt auch dieser kranke Mann von dem Herrn Jesus gehört hat. Und dass er auch sofort wusste, wer vor ihm steht. Und deswegen entscheidet sich dieser Mann ganz richtig. Ich setze mein Vertrauen, ich setze meine Hoffnung genau in die Person, die mir jetzt den Auftrag gibt, aufzustehen. Und er macht's. Und er bewegt sein Bein, er bewegt seine Arme, irgendwie dreht er sich vielleicht rum auf den Bauch, auf die Knie, auf die Beine halten. Und jetzt kann er sogar seine Matte, sein Bett, seine Decke tragen. Und darf gehen. Frei von diesem Ort, wo so viele Kranke liegen, wo vielleicht auch Traurigkeit herrscht, auch manche Träne geweint wird, weil man immer noch krank ist, vielleicht auch mit Schmerzen behaftet ist. Dieser Mann ist gesund, er darf gehen. Und zwar warum? Ich sage es nochmal ganz bewusst, weil er auf die Person Jesus Christus vertraut hat. Weil er geglaubt hat, wenn der Jesus das sagt, dann wird's so sein und dann werde ich das auch können. Nicht von mir heraus, weil ich trainiert habe oder irgendwas, nein, weil es Jesus Christus sagt. Und sofort wurde der Mensch gesund, war kein Genesungsprozess über Wochen und Monate hinweg, sofort war er gesund. Unser Zustand ist ähnlich wie bei diesem Mann. Es geht um Beziehung. Und wenn wir in unser Leben hineinschauen, dann müssen wir uns selbst attestieren und sagen, wir sind beziehungsunfähig. Wir sind unfähig dazu, im zwischenmenschlichen Bereich schon richtig gesunde Beziehungen zu haben. Es mag sicher Ausnahmen geben, gerade auch unter den Christen, das wäre zumindest sehr wünschenswert. Und es gibt auch manche Ehe unter Ungläubigen, die so weit funktioniert. Aber so eine tiefe, innige Beziehung, wie Gott sich für die Ehe gedacht hat, die ist nur möglich in dem Herrn Jesus und mit dem Herrn Jesus. Aber ich meine eben noch mehr darüber hinaus, wirklich alle Sehnsüchte, die wir im Herzen haben, die kann uns auch der Ehepartner nicht erfüllen. So sehr er sich auch Mühe gibt, im Gegenteil, wenn ich erwarte, dass mein Ehepartner mich glücklich macht, dann ist das der erste Schritt zu einer kaputten Beziehung, weil er das nicht leisten kann. Ein Ehepartner kann mich nicht glücklich machen und mir alle Wünsche erfüllen, auch wenn er das möchte. Das wäre Missbrauch, wenn ich das vom anderen, von ihr, von meiner Frau erwarten würde. Glückliche Beziehung gibt es nur in und durch dem Herrn Jesus und mit ihm. Und in dieser Hinsicht sind wir dann wirklich alle beziehungsunfähig gewesen. Und ich hoffe und weiß das auch, dass hier viele unter uns sind, die haben den Herrn Jesus lieb und haben eine Beziehung zu ihm und dürfen deswegen beziehungsfähig sein. Und ich darf mich dazu zählen und das ist geschenkt, das ist kein Verdienst. Ich möchte uns mal 2, 3 Verse lesen aus dem Alten Testament, auch aus dem Neuen Testament, welche das deutlich machen.
unsere Beziehungsunfähigkeit Gott gegenüber und wie Gott uns sieht. Ich habe so einen ähnlichen Vers gestern schon gelesen, lese aber nicht den gleichen. Zweites Buch Mose, Kapitel 33, den Vers 5. Ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, ich würde dich vernichten. Ich muss ein bisschen das erklären, dass wir diese Worte auch verstehen. Gott hatte vorgehabt, mit seinem Volk und in der Mitte seines Volkes Israel zu ziehen. Durch die Wüste, durch die Länder rein, bis sie nach Kanaan kommen. Und das ging gar nicht lange gut. Das ging nicht mal einen Monat gut. Da hat sich das Volk Israel, die Masse des Volkes, alle im Volk massiv versündigt. Sie haben anderen Götzen angebetet und haben Gott verlassen. Und Gott sagt, wenn ich jetzt bei euch bliebe, meine Heiligkeit und meine Gerechtigkeit würde euch automatisch vernichten. Dass ich außerhalb des Lagers jetzt bin, dient nur zu eurem Schutz. Ihr seid beziehungsunfähig, ihr seid hoffnungslos verloren. Römerbrief, ich nehme das dritte Kapitel und springe aber dann nochmal zwei Kapitel zurück ins erste. Römer 3, Vers 10, so steht es geschrieben, da ist kein Gerechter, da ist auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und wie heißt die Konsequenz dessen? Gott hat das im zweiten Buch Mose schon gesagt. Wenn ich nähere Beziehung zu dir knüpfen würde, müsste ich dich vernichten. Römer 1, 18. Denn es wird geoffenbart werden, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil sie das von Gott Erkennbare, was unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, sein unsichtbares Wesen, seine göttliche Kraft, alles das kann wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Ich habe zwischendrin was rausgelassen. Gott muss wegen seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit einmal jeden Menschen bestrafen, weil der Mensch die Beziehung zu Gott verlassen hat. Vielleicht hast du es in deinem Leben nicht aktiv gemacht. Ich kenne jemanden, der hat sich vor 1,5 Jahren ungefähr, hat er gesagt, Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Was auch immer zwischen mir und dir gewesen ist, vorbei. Für mich gibt's dich nicht mehr. Fertig. Aber selbst wenn du das nicht so krass gemacht hast. Man kann das genauso auch passiv machen, indem man so lebt, als gibt's Gott nicht. Indem ich mein eigenes Ding mache, indem ich so lebe, handle, rede, wie es mir gefällt und überhaupt nicht danach frage, ob Gott Einwände hat oder Gott sich was anderes vorstellt. Indem ich ohne Beziehung zu Gott lebe, schlage ich Gott ins Gesicht. Und Gott kann sich das nicht gefallen lassen, weil er gerecht ist, heilig ist. Und alles Unheilige und Ungerechte muss er bestrafen. Ja, warum war er denn dann überhaupt bei dem Kranken? Wieso hat er sich um den gekümmert? Wieso kann ich behaupten, dass ich ein Kind Gottes bin und eine Beziehung zu Gott habe? Der Umstand ist der, dass der Jesus Christus in die Bresche gesprungen ist. Und das sage ich so im übertragenen Sinne. Ist aber wörtlich gemeint. Der Herr Jesus, er als Sohn Gottes, als Gott selbst, hat auf der Erde das Leben so gelebt, wie Gott sich das für jeden Menschen gelebt hat, nämlich in einer Beziehung zu Gott. Der Jesus hat das an vielen Stellen in den Evangelien, kann man das nachlesen, so gelebt, wie Gott das wollte, indem er gefragt hat, Gott, was willst du? Ich frage nach deinem Willen und ich tue deinen Willen alle Zeit, immer. Schon von früh am Morgen bis zum Abend. Immer hat der Jesus gehört auf das, was Gott wollte und hat es auch umgesetzt. Übrigens Gehorsam im Griechischen, wenn man das griechische Wort hernimmt, das heißt nach oben hören. Gehorsam, also im eigentlichen Sinne, heißt auf das hören, was Gott will und das natürlich auch umsetzen. So hat der Jesus gelebt, in einer vollkommenen Beziehung zu Gott. indem er auf Gott gehört hat und das auch gemacht hat. So lebte der Jesus auf der Erde und dann ist er schuldlos vor Gott und schuldlos vor den Menschen ans Kreuz genagelt worden. Aber das war kein Missgeschick und das war auch kein fehlgeschlagener Plan, sondern Gott hatte sich das so ausgedacht, dass der Jesus am Kreuz die Strafe, den Zorn Gottes trägt, den alle Menschen verdient hätten. Also für meine Fehler, für meinen Lügen, für mein Stehlen, für meine bösen Worte gegenüber anderen, dafür hat der Jesus Christus die Konsequenz getragen. Und das kann ich mir nicht vorstellen und das wird uns Menschen allgemein so gehen, dass wir das nicht nachvollziehen können. Deswegen hat Gott, wenn auch nur für ein paar Stunden, aber die Beziehung zu seinem Sohn gekappt. Und der Jesus hing am Kreuz und hat ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil eben in dieser Zeit Gott auf seinen Sohn eingeschlagen hat. Und das buchstäblich und auch im übertragenen Sinne. Gott hat seinen Sohn bestraft für jede Sünde, die wir begangen haben. Für unsere Beziehungslosigkeit Gott gegenüber. Und für alle unsere Ungerechtigkeit Gott gegenüber hat der Jesus die Strafe bekommen. Und Gott musste sich abwenden von seinem geliebten Sohn für diese Zeit, wo der Jesus unsere Schuld und Sünde getragen hat. Und weil der Jesus diese Strafe getragen hat und man, und das ist auch in unserem deutschen Rechtssystem so, wenn eine Schuld beglichen ist, dann braucht die Schuld nicht nochmal beglichen werden und dann kann sie auch nicht nochmal beglichen werden. Wenn ich meinen Kredit nicht zurückzahlen kann, aber jemand kommt und den Kredit als Bürge tilgt, ja, dann kann die Bank nicht nochmal und sagt, wir wollen das Geld nochmal haben. Getilgt ist getilgt, bezahlt ist bezahlt. Und vor Gott ist die Sünde von allen Menschen bezahlt, hat der Jesus gemacht. Und jetzt ist nur die Frage, wollen wir, will ich jetzt diese Beziehung zu Gott haben? Ich lese uns mal aus dem Alten Testament von Hiob etwas. Hiob ist ein Mann, der ja noch ganz in der Urzeit gelebt hat, ein Zeitzeuge wahrscheinlich auch von Abrahams, sehr früh gelebt hat. Im Buch Hiob, und Hiob ist ja sprichwörtlich geworden für sein Leiden, was er erdulden musste, seine Kinder gestorben, sein Hab und Gut gestohlen, seine Knechte, Mägde umgebracht worden, seine Gesundheit war dahin und seine Frau hat sich auch zumindest ein Stück weit von ihm abgewandt. Hiob, ihm ging es ganz schlecht. Und im Gespräch mit seinen Freunden, da kommt dann im 33. Kapitel die Aussage des Elihu. Doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Und man wird es nicht gewahr. Das meint nicht, dass man es nicht merkt, sondern dass die meisten Menschen das ignorieren. Also Gott redet auf verschiedene Weise und die Menschen ignorieren es mehrheitlich zumindest. Vers 15 weiter, im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet Gott das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für sie. Um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann abzuhauen, um seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben davon in den Spieß zu rennen. Ja, Gottes Gerechtigkeit ist wie ein aufgestellter Spieß und die Menschen rennen geradewegs drauf zu und werden sich aufspießen. Aber Gott warnt. Gott hat die Menschen lieb, Gott geht uns Menschen nach und er möchte nicht, dass wir Menschen umkommen und damit ewig verloren gehen, sondern Gott möchte Errettung und Heilung für uns. Gott möchte eine Beziehung zu uns haben. Ich springe nochmal in den Römerbrief und lese uns da ein paar ganz wunderbare Verse, tröstende Verse, mutmachende Verse, die auch zu uns heute sprechen dürfen und sollen. Römerbrief Kapitel 6, den Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe, oder man kann auch übersetzen oder sagen, das Geschenk Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Das Geschenk, die Gnade, dass wir eine Beziehung zu Gott bekommen dürfen, durch den Herrn Jesus, über den Herrn Jesus. Gestern habe ich zitiert aus dem Johannesevangelium, dass der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich lese noch einen anderen Vers hinzu aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 20, 21. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erste der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung aus den Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und aus dem Textzusammenhang geht hervor, dass das nicht pauschal alle sind, die auf der Erde leben, sondern diejenigen alle, die mit Gott eine Beziehung wollen, die mit Gott eine Beziehung knüpfen. Nun, wie kann das gehen? Und ich will das versuchen, mit einfachen Worten zu erklären. Bei diesem Mann war es einfach. Der Jesus kam auf ihn zu und hat gesagt, willst du gesund werden? Aber so ähnlich ist das heute auch. Gott spricht das vielleicht nicht hörbar, verbal, dass man es akustisch so mitbekommt, aber Gott spricht es ins Herz. Und derjenige, diejenige, zu dem Gott spricht, der wird es merken. Jetzt vielleicht auch in diesem Moment. Du bist gemeint. Ich starb für dich. Und genauso wie ich diesen Kranken aufgesucht habe, der 38 Jahre schon in diesem schlimmen Zustand war, wie lange bist du schon in diesem sündigen, beziehungslosen Zustand ohne mich? Aber ich will es ändern, so sagt der Jesus. Ich möchte dich mit Gott dauerhaft verbinden, dass du sein Kind wirst. In Jesus Christus, und jetzt rede ich wieder nicht in wörtlicher Rede, als wenn es der Jesus sprechen würde, in Jesus Christus ist alles Trennende zwischen uns Menschen und Gott weggetan. Wie Gott also zum Volk Israel gesagt hat, wenn ich bei euch bliebe, wärt sofort alle tot. Ich muss gehen. So ist dieses Trennende, die Sünde, in Jesus Christus weggetan. Und man darf sagen, Herr Jesus, ich merke das. Ich brauche eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Vergib meine Sünde. Ich will mit dir gehen. Ich will meine Einstellung ändern. Ich will nicht mehr leben, wie es mir gefällt, sondern ich will danach fragen, Gott, was du willst. Das nennt man Bekehrung oder Umkehr oder Buße tun. Meint im Grunde einfach den Sinn drehen. Nicht mehr das tun, was man selbst will, sondern danach fragen, Gott, was möchtest du? Nun zunächst mal, um wieder zum Bibeltext zurückzukommen, zu diesem kranken Mann. Er ist gesund geworden, geht. Aber der Jesus wollte es nicht damit bewenden lassen, dass er einfach physisch gesund war, dass er laufen konnte, sein Bett tragen konnte, vielleicht zukünftig wieder arbeiten konnte und so weiter. Der Jesus sucht ihn und er findet ihn auch. Und er findet ihn an einem schönen Platz. Dieser kranke Mann war ganz bestimmt im Tempel, dort durfte er 38 Jahre nicht hin. Vielleicht hat er dort geopfert, Gott Danke gesagt, dass er gesund sein darf. Aber der Jesus möchte eben mehr, er möchte auch sein Inneres gesund machen und diese Beziehung zu Gott wiederherstellen. Und deswegen spricht er ihn an, ich habe es schon gelesen, sündige jetzt nicht mehr, deine Beziehung ist jetzt zu Gott in Ordnung. Denn wenn du wieder zurückfällst, noch Schlimmeres machst, die Beziehung zu Gott beiseite wirfst, das nicht haben willst, dann kann dir passieren, dass noch Schlimmeres auf dich zukommt. Ich wünsche es uns ganz sehr, dass wir die Konsequenz bedenken und eben aufgrund der Konsequenz eine Entscheidung fällen. Ich hatte gestern das schon mal so erwähnt zumindest, heute möchte ich es lesen, in der Offenbarung. Da dürfen wir so einen kleinen Blick hineintun. Johannes hat das für uns gemacht und aufgeschrieben. Der gleiche Johannes, der auch diese Begebenheit aufgeschrieben hat mit diesem kranken Mann. Er darf einen Blick in Gottes Welt hineintun und damit auch in die Zukunft. Und er sieht Gottes Richterstuhl, Gottes Thron und wie Gott in seiner Funktion als Richter dort ist und die Toten sich vor Gott verantworten müssen für das, was sie getan haben. Und für das, was sie nicht getan haben. Und da lese ich aus dem 20. Kapitel, ab Vers 12, vier Verse. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der Herr Jesus möchte verhindern, dass Menschen überhaupt dorthin kommen. Deswegen hat er diesen Rettungsweg bereitet, dass jeder Mensch eine Beziehung zu Gott bekommen kann, damit verbunden Vergebung der eigenen Schuld und Sünde und damit gerettet ist vor diesem Zorn Gottes und auch vor dem Gericht, was Gott einmal halten wird. Aber das Ja dazu, das müssen wir selber finden. Wie dieser kranke Mann, der sich entscheiden musste, setze ich mein Vertrauen auf den, der hier befiehlt, steh auf, nimm dein Bett. Oder ob ich sage, nee, ich will nicht. Mir gefällt mein Leben so, wie ich es lebe, besser. Ich will mir niemand reinreden lassen. Ich will selbstbestimmt leben und mir nicht vorschreiben lassen, was ich tun und lassen soll. Gott akzeptiert so eine Entscheidung und sagt, okay, bei mir im Himmel will ich nur Freiwillige haben. Keiner bekommt es übergestülpt. Und wenn jemand sagt, klingt alles interessant, würde ich schon wollen, aber jetzt noch nicht, dann ist das genauso eine Absage. Weil es zählt eben nur die Beziehung in Jesus Christus zu Gott. Und wenn ich diese Entscheidung aufschiebe und eben nicht will, was wissen wir denn, wie viel Zeit wir noch haben? Ich schließe das Thema ab mit einer kleinen Geschichte. Ich bin vor 4 Jahren, 5 Jahren ungefähr in Stuttgart gewesen und habe an einem Abend auch von dieser Dringlichkeit der Entscheidung geredet und habe gesagt, wir wissen nicht, was passiert. Wir können über die Straße gehen und dann werden wir vom Auto erfasst. Keiner hat das Morgen in der Hand. Wir haben nicht mal die nächsten 5 Minuten in der Hand. Das jetzt. Das können wir bestimmen. Was Vergangenheit ist, ist auch Vergangenheit. Das hier, heute, jetzt, das haben wir in der Hand. Ja, so ähnlich habe ich das gesagt. Und dann kam ein Bruder aus der Gemeinde dort zu mir und hat gesagt, ich habe eine sehr ernste, mahnende Geschichte, die darfst du weiter erzählen. Und das ist unmittelbar wenige Wochen vorher geschehen in der Stadt Stuttgart. Da ist ein Mann, der sehr oft schon dort in dieser Gemeinde in Stuttgart dorthin gegangen ist, viel von Gott erfahren hat aus Gottes Wort und auch verstanden hat, es ist für mich eine Entscheidung dran. Und verschiedene Gottesdienstbesucher, die auch zur Gemeinde gehören, die haben ihm immer wieder gesagt, du musst eine Entscheidung fällen. Keine Entscheidung ist auch eine, aber du sollst eine positive Entscheidung für Gott treffen. Und dann pflegte der immer zu sagen, ich entscheide mich, wann ich will. Ja, und dann ist er eine ganze Zeit lang nicht mehr in den Gottesdienst gekommen. Wahrscheinlich war das ihm dann auch ein bisschen zu aufdringlich und er hat sich gedacht, wenn ich immer so genervt und gemahnt werde, dann komme ich nicht mehr. Und dann kam er mal wieder. Und dann ist wieder jemand aus der Gemeinde zu ihm gegangen und hat gesagt, du hast es schon so oft gehört. Wann willst du die Entscheidung treffen? Und wieder sagt er, ich entscheide mich, wann ich möchte. Und dann gab es wenige Tage später in der Zeitung einen schlimmen Vorfall zu lesen. In sein Haus wurde eingebrochen, kam ein Einbrecher, der hat geraubt. Und dieser Mann kam dazu und der Einbrecher hat das Bügeleisen, was irgendwie in der Gegend herumstand, gegriffen, hat ihm damit den Schädel eingeschlagen. Es kam zur Gerichtsverhandlung, also dieser Mörder ist auch gefasst worden. Und es waren verschiedene von der Gemeinde in der Gerichtsverhandlung dabei, weil sie kannten ja das Opfer. Und als die Verhandlung geschlossen war, der Mörder schuldig gesprochen war, hat einer von den Männern die Hand gehoben, hat gesagt, Herr Richter, darf ich dem Verurteilten eine Frage stellen? Und der Richter hat gesagt, Sie dürfen, die Verhandlung ist geschlossen, der muss Ihnen aber nicht antworten, wenn, dann ist das freiwillig. Und dann fragt er, hat deren Mann noch was gesagt, bevor sie das Bügeleisen genommen haben. Und dann hat er nur höhnisch gelacht und hat gesagt, ja, der hat noch gerufen, halt, halt, ich will mich bekehren. Aber es war zu spät. Das jetzt haben wir in der Hand. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 2 steht es auch so drin. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist heute. Heute haben wir es in der Hand. Was morgen ist, das wissen wir nicht genau. Mir liegt es fern, Angst zu machen. Das möchte ich wirklich nicht. Jeder darf die Entscheidung treffen, muss sie auch die Entscheidung selbst treffen. Aber wirkliches Glück, wirkliche Erfüllung der Bedürfnisse, die ich wirklich habe, die gibt es nur bei Gott. Und die kann mir kein Mensch bieten und auch keine Sache. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir es zugeben, so manches, worauf wir uns gefreut haben, wenn ich das nun endlich kaufen kann, nachdem man es gespart hat, wenn man es dann hat, ist die Freude wieder weg. Wirkliche Freude, Befriedigung, inneren tiefen Frieden gibt es nur in und durch die Beziehung mit Gott. Und das wünsche ich uns ganz sehr. Ich möchte noch mit uns beten und dann singen wir auch noch ein Lied. Herr Jesus Christus, wir wissen es aus deinem Wort, seitdem wir Menschen uns von Gott entfernt haben, sind wir eigentlich nur noch auf der Suche. Auf der Suche nach Ersatzbefriedigung, auf der Suche nach Dingen, die unsere Sehnsucht in unserem Herzen stopfen sollen. Aber all das, was man sich irgendwie kaufen kann oder sich erwerben kann, selbst die Liebe von einem lieben Menschen, der uns gern hat, der mich gern hat, kann das nicht vollständig erfüllen. Danke, Herr Jesus, dass du das nicht nur weißt, sondern dass du uns die Beziehung zu Gott anbietest und verbunden mit dieser Beziehung Vergebung der Sünden, ein freies Leben und ein Leben, was hineinmündet in die Ewigkeit, nicht hier auf der Erde zu Ende. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du uns das anbietest und du hast selber bezahlt dafür, dass das möglich ist. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du für unsere Sünde am Kreuz die Strafe getragen hast, damit wir den Weg zu Gott finden könnten. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt auch konkret, dass du die Herzen von uns allen anrührst, dass du das, was wir gehört haben aus deinem Wort, auch deutlich machst, noch deutlicher, als ich sagen konnte. Herr Jesus, rede du und bewirke du gute Entscheidungen für dich. Amen.